um das jetzt ein bisschen überspitzt darzustellen, nichts anderes, wie wenn man eben zu einem Alkoholiker sagt, ja, dann, ne, wenn es dir nicht gut tut, dann hör halt einfach auf.
Hör doch mal auf.
Ne?
Ach so, stimmt.
Ja, gute Idee. Ja, bin ich auch gar nicht drauf gekommen.
Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Was hast du denn heute gegessen? Heute geht es um Essen. Es geht genau genommen um emotionales Essen, um emotionales Essen verstehen und warum Kalorien allein nicht zählen. Und ich habe eine E-Mail bekommen, jetzt gerade am 1. August von Astrid. Und die will ich euch einmal vorlesen. Also hier kommt direkt mein Rezidiv. Astrid hat geschrieben. Hallo Cordelia, ich bin vor kurzem auf deinen Podcast gestoßen und lausche voller Begeisterung. Danke, dass du dein Wissen teilst. Ich habe eine kleine Frage. Vielleicht hast du dazu ja schon was aufgenommen. Nee, Astrid, ich hatte dazu noch nichts aufgenommen, aber deswegen gibt's heute diese Folge. Es gibt den Moment, in dem man zu etwas Ungesundem greift. Man weiß, es tut nicht gut und trotzdem isst man es. Und auch während des Essens weiß man, das ist jetzt echt Bullshit, was man hier macht, kann es aber nicht stoppen. Kennst du das auch? Ich bin selbst Coach und ich habe mir schon allerlei Fragen gestellt, aber ich komme nicht dahinter, wie ich das lassen kann, was mir nicht gut tut. Hast du eine Idee, wie ich den tieferen Grund finden könnte? Liebe Grüße, Astrid. Ja, liebe Astrid, also ich kenne das selber auch. Ein Grund könnte emotionales Essen sein und ich alleine weiß nicht, wie man dahinter kommt, aber ich weiß, wer schon dahinter gekommen ist. Und deswegen habe ich heute diese Folge für dich aufgenommen und auch für alle, die sich dafür interessieren, warum wir manchmal essen, obwohl wir gar nicht hungrig sind oder was uns nicht gut tut, was hinter Heißhunger steckt oder Frustessen oder der ständige Griff zum Snack, selbst wenn man eine eigene Superernährungskompetenz hat und wir uns trotzdem nicht helfen können. Also, warum essen wir manchmal? Warum können wir es nicht stoppen? Kann man es überhaupt stoppen? Als Ärztin bin ich hier keine Expertin, aber ich habe eine eingeladen. Wir sprechen heute über die oft unterschätzten Gründe für emotionales Essen. Julia Sahm ist bei mir. Julia, herzlich willkommen.
Hallo, liebe Cordelia. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ich freue mich riesig, dass du da bist. Und Julia Sahm ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Life-Coach und Autorin. 4 Bücher hat sie schon geschrieben und dein neues Buch kommt gerade jetzt raus. Ist das richtig?
Die Wunderwoche manifestieren statt verzichten.
Und da geht es um emotionales Essen und Essverhalten?
Ja, mit einer etwas anderen Herangehensweise wie bis in meinen bisherigen Büchern. Ich habe mich diesmal auf das Thema Manifestieren und wie wir das Unterbewusstsein umprogrammieren können fokussiert. Aber der Kern meiner Arbeit ist immer das emotionale Essen und eben die Beweggründe dafür zu verstehen, warum wir manchmal zum Essen greifen, obwohl wir eigentlich gar keinen körperlichen Hunger verspüren.
Das finde ich nämlich super spannend. Übrigens, Studien belegen, dass wenn man die Notfallschokolade aus der Schublade rausnimmt und dafür Karotten, also Mohrrüben reinlegt, dass es viel weniger Notfälle gibt. Also ich kenne das auch, ne? Dieses, ich muss jetzt schnell noch was essen gegen den Stress oder um mich zu konzentrieren oder was immer man sich einredet. Also Julia hat sich auf emotionales Essverhalten spezialisiert, also auf das, was uns manchmal essen lässt, obwohl der Körper eigentlich gar keinen Hunger hat. Und in ihrem neuen Buch, das sie gerade angesprochen hat, Die Wunderwoche, da geht es genau darum, wie mentale Blockaden und alte Muster dein Essverhalten vielleicht prägen und wie du mit fundierter Selbstreflexion, achtsamer Ernährung und einem veränderten Umgang mit dem eigenen Körper mit Leichtigkeit da rausfinden kannst. Das heißt, Julia, du nimmst uns heute einmal mit hinter die Kulissen, warum betuppen wir uns selber, ja? Warum macht mein Körper das? Warum greife ich zum Essen? Und kannst du uns auch einen Weg rauszeigen, dass ich vielleicht nicht mehr so darauf reinfalle?
Ja, das hoffe ich doch sehr, dass wir das in der Folge gemeinsam erarbeiten und ergründen können.
Ja, super. Also ganz toll, dass du da bist. Nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dein Ohr. Ich würde gerne direkt reinsteigen mit emotionalem Essen. Also dieser Begriff emotionales Essen, das kennt ja nicht jeder. Was ist das denn genau und woran erkennst du denn, ob du selbst betroffen bist?
Ja, ich bin sehr glücklich über diesen Begriff, weil er immer mehr an Bekanntheit erfährt. Als ich mit meiner Arbeit begonnen habe, gab es den Begriff zum Beispiel noch überhaupt gar nicht. das hat mir meine Arbeit sehr erschwert, weil meine selbst Freunde oder die Familie immer dachte, ich mache irgendwas mit Ernährung oder Sport. Und ich immer so, nein, ich befasse mich mit den psychologischen Hintergründen, die hinter dem Essverhalten stecken. Und ja, emotionales Essen bedeutet einfach, dass das Essen eine Zusatzfunktion bekommen hat, also dass das Essen, dass wir nicht einfach nur essen, weil das Essen so gut schmeckt, sondern dass das Essen uns hilft, vielleicht mit unserem Stress umzugehen, uns hilft, uns weniger einsam zu fühlen oder uns geborgen zu fühlen, entspannter zu fühlen, also dass wir einfach versuchen, unsere Gefühle mit dem Essen zu betäuben oder auch zu verdrängen. Das ist einfach eine Bewältigungsstrategie.
Oder auch auszudrücken, ne? Also wenn ich Liebe geht durch den Magen, wenn ich an den Spruch denke. Oder ich weiß, wie meine Kinder strahlen, wenn ich Pfannkuchen mache. Und ich habe immer so den Gedanken, in 40 oder 50 Jahren, wenn ich nicht mehr bin und die Kinder die Pfannkuchen, also ich habe die Rezepte alle aufgeschrieben, sich vielleicht selber machen oder ihren eigenen Kindern machen. Mit Essen verbinden wir ja auch ganz viele Emotionen. Ne? Oder was die Mama früher gekocht hat, das kenne ich von mir selber auch. So ein Essen aus Kindheitstagen, wenn ich das schmecke, da habe ich ganz viele Emotionen mit drin tatsächlich.
Genau, und genau das ist der Punkt, dass sich eben diese Emotionen und oft auch schon in der Kindheit eben verknüpfen mit einem bestimmten Gefühl. Und wir im Erwachsenenalter dann eben versuchen, weil wir uns vielleicht im Moment gar nicht bewusst sind, was wir gerade fühlen, weil viele Menschen sind sehr abgeschnitten von ihren wahren Gefühlen oder eben auch Bedürfnissen. Und dann haben wir ein bestimmtes Gefühl und unser Körper signalisiert uns dann einfach, hey, ess jetzt mal die Schokolade, weil dann fühlst du dich besser im Groben. Aber ganz oft sind es wirklich auch spezifische Gefühle, die wir dann damit verknüpft haben. Eben ein Gefühl von Geborgenheit oder Unbeschwertheit oder Leichtigkeit. Essen ist ja auch ganz oft Trost, ne? Ganz oft wird ja auch wirklich auch schon konditioniert in der Kindheit, ne? Das Kind weint, ist hingefallen, kriegt ein Eis, ne? Also ja. Da kann zum Beispiel eine Verknüpfung zu Trost entstehen, aber eben auch glückliche Momente, wo man als Familie, ne, vielleicht haben die Eltern viel gearbeitet, aber beim Abendessen waren immer alle zusammen, ne? Und dann kann sozusagen das Essen sich auch mit dem Gefühl von Geborgenheit, Verbundenheit verknüpfen.
Spannend.
Ja, also das beginnt sehr früh. Und ich denke mal, für jeden Menschen ist das Essen oder bestimmte Nahrungsmittel auch emotional verknüpft, weil du ja auch gefragt hattest, ne, woran erkenne ich, ob ich davon betroffen bin. Also wir sind alle davon betroffen.
Also muss ich es gar nicht erklären, wir sind einfach alle betroffen.
Ja, nur das Ausmaß ist eben ein anderes, ne? Also das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja auch was Schönes, ne? Also wenn man eben, wenn deine Kinder irgendwann mal die Pfannkuchen essen und eigentlich denken, dann ist das ja was sehr Positives, ne? Nur wenn sie jetzt halt so viel Pfannkuchen essen werden, dass es ihnen auf körperlicher Ebene nicht mehr gut geht oder eben dann eben auch auf psychischer Ebene nicht mehr gut geht, dann wird es erst zum Problem. Das heißt, jeder, der sich in seinem Körper eben nicht wohlfühlt oder der auch merkt, das wird zu einem richtigen Zwang, also dass sie sich komplett hilflos fühlen, dass sie so wie die Hörermail, die wir auch erhalten haben, ne, so ich weiß es eigentlich, aber ich kann nicht anders. Ne? Also jedem schmeckt Essen gut, das ist ja auch erklärbar, ne? Also wenn wir was Süßes essen, ne, oder auch sehr fetthaltige Dinge essen, dann schütten wir vermehrt Dopamin aus, das ist unser Glückshormon und natürlich fühlen wir dann uns in dem Moment gut und das geht auch jedem Menschen so, aber trotzdem gibt es eben Menschen, die leichter sagen können, ja, okay, ne, ist jetzt nicht vernünftig, dann verzichte ich heute mal da drauf, habe gestern schon 3 Stück Kuchen gegessen, ne? Weil jemand anders, der denkt das Gleiche, kann aber, also fühlt sich nicht in der Lage, dem zu widerstehen. Da entsteht dann auch ganz oft dieser Glaubenssatz, ich bin einfach undiszipliniert. Das ist etwas, was mir in meiner Arbeit immer begegnet, dass Menschen eben denken, sie sind
viele Menschen mit Gewicht.
Ja.
Undiszipliniert. Das stimmt ja. Gar nicht.
Ja, genau. Also das denken nicht nur die Menschen selber, sondern es ist auch so ein gesellschaftliches Stigma. Ja, das ist ja
einfach. Denken auch die anderen, meinst du?
Ja, genau. Dann reiß dich doch mal zusammen und, ne, also so, und das ist halt im Prinzip, um das jetzt so ein bisschen überspitzt darzustellen, nichts anderes, wie wenn man eben, weiß ich nicht, zu einem Alkoholiker sagt, ja, dann, ne, wenn es dir nicht gut tut, dann hör halt einfach
auf. Hör doch mal auf. Ne? Ja. Rauchen. Ach so.
Ja, genau. Ach, stimmt, ja, gute Idee. Ja, ich bin auch gar nicht drauf gekommen.
Ja.
Und so, und beim Essen ist das, weil komischerweise in unserer Gesellschaft eben noch nicht so angekommen, dass das eben für viele Menschen auch nicht so einfach ist, wie es auf der logischen Ebene erscheint. und eben den Menschen selbst eben auch nicht. Und das, da passiert es halt eben oft, dass Menschen sich dann eben als undiszipliniert, faul sehen und dadurch eben die Beziehung zu sich selbst noch mehr schwächen. Und das verstärkt den emotionalen Hunger noch, ne? Also das heißt, wenn du dich selbst ablehnst und verurteilst und, ne, mit dir selber so redest, jetzt reiß dich mal zusammen und bist so faul und willensschwach und schau dich mal an. Und also ich, leider kriege ich da ganz oft auch einen Blick hinter die Kulissen, wie Menschen wirklich auch mit sich reden. Und ja, wenn man so mit sich selbst redet, kann man sich ja vorstellen, wie man sich dann fühlt. Und wenn man eben zum emotionalen Essen tendiert, dann verstärkt das natürlich einfach den Teufelskreislauf.
Absolut, das kann ich mir absolut vorstellen. Also ich finde das toll, dass es überhaupt den Begriff emotionales Essen gibt, weil ich komme als Ärztin auch noch aus einer Zeit, wo es eigentlich nur darum ging, welche Nährstoffe sind da drin, welche Kalorien sind da drin oder ist es mehr Eiweiß oder ist es mehr Fett? Und wie viel mehr Essen für den Menschen eigentlich ist, weil es nämlich auch Emotionen auslöst und auch Emotionen befriedigen kann oder auch ablenken kann von anderen Emotionen, Ersatz also sozusagen bietet, das ist in der ärztlichen Heilkunst gar nicht wirklich so tief drin. Natürlich, ne, es gibt Fächer, jetzt bin ich Orthopädin, Sportmedizin, Bewegungsapparat, bin ich vielleicht ein bisschen weiter weg. Also mich fragen die Leute eher, soll ich Kreatinin nehmen oder wie viel Eiweiß brauche ich, als vielleicht andere Fächer. Aber ich finde, was du gerade gesagt hast, sehr bedrückend, nämlich wir alle verknüpfen ja mit dem Essen auch Emotionen, aber in unserer Gesellschaft gilt es tatsächlich trotzdem als undiszipliniert, wenn jemand zum Beispiel übergewichtig ist oder sein Gewicht nicht im Griff hat. Und es gibt ja Unmengen an Essstörungen, die ich auch sehe als Ärztin, und nicht wirklich aus meiner Sicht harte Hebel, wo man sinnvoll ansetzen kann. Oder sehe ich das falsch? Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, definitiv. Also deswegen habe ich mir das ja auch zur Mission gemacht, da einen alternativen Ansatz auch anzubieten, weil der Leidensdruck bei den Menschen einfach so groß ist und sie einfach verzweifelt sind. Also zu mir ins Coaching kommen Menschen, die haben seit 30, 40 Jahren teilweise diese Problematik und ja nie einen Ansatz gefunden, der ihnen wirklich weiterhilft, weil eben selbst von Ärzten auch ganz oft suggeriert wird, ne, jetzt du...
Machen Sie mehr Sport, essen Sie.
Ja, genau. Genau, und es liegt an Ihnen, ne? Also reißen Sie sich halt mal zusammen. Sie sehen ja, wie ungesund das ist. Und aber auch so, auch die Meinung teilweise herrscht, so eben, dass sie selber schuld sind oder auch Dinge suggeriert werden, wie da, das ist eh hoffnungslos, ne? Lassen Sie sich den Magen verkleinern oder sonst irgendwas, weil Sie kriegen es eh nicht auf die Reihe, ne? Und so entsteht ja auch so ein Glaubenssatz, ich bin irgendwie ein hoffnungsloser Fall und ich werde es eh nicht schaffen. Und wenn wir das denken von uns selber, dann ist natürlich die Motivation auch nicht sehr groß, da wirklich auch sich mit der Thematik mal tiefgründig zu oder auseinanderzusetzen.
Genau, es löst ja nicht die Ursache. Also ich würde ja immer gerne anfangen mit Verständnis, also mit Bewusstsein, mit Mindfulness. Warum macht mein Körper das? Warum mache ich das? Und weil der Körper will mir ja was sagen. Er signalisiert mir ja Hunger, weil er einen Grund hat. Und wenn der Grund nicht ein Kaloriendefizit ist oder ein Nährstoffmangel, sondern emotional, dann ist aus meiner Sicht das Wichtigste, einmal zu verstehen, warum macht mein Körper das und was will er mir eigentlich wirklich sagen? Oder ich sag mal andersrum, wie unterscheide ich denn körperlichen Hunger von emotionalem Hunger? Kann ich das lernen? Wie kann ich denn unterscheiden oder die Signale meines Körpers wieder richtig deuten? Hast du da einen Tipp für uns?
Genau, also ich würde erstmal da anfangen, dass ich glaube, dass es ganz oft gar nicht der Körper ist, der diese Signale schickt. Also wenn wir wirklich körperlichen Hunger haben, dann ist es eben der Körper, der sagt, hallo, ich brauche Energie, gib mal was zu essen. Und ganz oft ist es eben die Seele, ne, die uns, die genährt werden will, die Hunger hat und sich dann eben im emotionalen Hunger äußert.
Aha, guck mal, habe ich auch falsch gedacht. Dachte, das ist immer mein Bauch, der funkt.
Ja, also ja, im Normalfall, wenn es wirklich Hunger ist, dann schon. Und ich glaube aber eben, dass es ganz oft eben eher auf der psychischen Ebene eben dieses Gefühl ist, was wir dann in dem Moment suchen und dass da wirklich die Seele oder ja, und unser Geist einfach nach etwas schreit, genährt zu werden. Und genau da ist es eben auch so wichtig, dann zu verstehen, was will denn da genährt werden, was will da gesehen werden oder vielleicht auch geheilt werden. Mhm. Und du hast den wichtigsten Schritt eigentlich schon genannt, dass es immer eben ein achtsamer Umgang mit sich selbst und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Ne, wie geht's mir gerade? Warum glaube ich jetzt eigentlich gerade, dass ich das Essen brauche? Ne, man kann ja so ein bisschen abwägen. Ja, wenn ich jetzt gerade irgendwie vor 2 Stunden ausreichend irgendwie Mittag gegessen habe und dann irgendwie 2 Stunden später total die Gelüste habe und irgendwie nur noch an Essen denken kann, dann kann man ja vom Verstand her so ein bisschen verstehen, ich kann eigentlich gerade, ne, gerade einen körperlichen Hunger haben. Und da in solchen Situationen sich dann wirklich einfach mal die Frage zu stellen, wie geht's mir? Was ist gerade los? Wie, ne, was fühle ich gerade oder was will ich vielleicht auch gerade nicht fühlen? Und da einfach wirklich so das zum Training zu machen, sich wieder mehr mit seinen Gefühlen zu verbinden, weil das Essen wird eben ja auch ganz oft genutzt. Da kommt ein kleiner Impuls, irgendein unangenehmes Gefühl. Und bevor wir diesem Gefühl überhaupt Raum geben und das mal kurz da sein lassen oder vielleicht auch versuchen, was die Botschaft hinter diesem Gefühl ist, greifen wir sofort, ne, zum Essen jetzt zum Beispiel. Ne? Jemand anders greift zur Zigarette oder zum Alkohol oder, ne, stürzt sich wieder in die Arbeit oder zum Sport. Ne? Also wir haben ja alle, das will ich auch vielleicht nochmal ganz wichtig dazu sagen, ne? Dass Menschen haben viele destruktive Bewältigungsstrategien und das ist nicht bei allen das Essen, aber ich glaube, wenn jeder ehrlich zu sich selber ist und sich da reflektiert, wird sich jeder irgendwo erkennen, wo er manchmal einfach vor seinen Gefühlen flüchtet mit irgendeiner Art und Weise. Das Essen wird eben, wie wir eben gesagt haben, auch oft stigmatisiert. Da heißt dann, man ist faul, der Workaholic, dem wird noch applaudiert für seine Bewältigungsstrategie, ne? Weil das gesellschaftlich halt einen anderen Stellenwert. Genau, aber im Prinzip ist das immer das gleiche Verhalten, ne? Unangenehmes Gefühl. Wir Menschen wollen uns einfach nicht schlecht fühlen und haben irgendwann mal durch bestimmte Verknüpfungen, eben emotionale Verknüpfungen, gelernt, was uns ja besser fühlen lässt jetzt für den Moment. Aber das ist auch wichtig zu verstehen, das ist ja immer nur der kurze Moment. Ne? Jetzt esse ich dieses Snickers als Beispiel, ne? Und während ich das esse, Dopamin, kurze Musterunterbrechung auch im Gefühlskreislauf. Ne? Auf einmal, ich habe gerade vermehrt Cortisol ausgeschüttet zum Beispiel, ne? Und jetzt esse ich einen Snickers, jetzt kommt ein kleiner Dopaminrausch, fühle ich mich für den Moment besser. Aber im Nachhinein ist das Gefühl meistens eben noch schlimmer, weil dann kommt da noch ein schlechtes Gewissen dazu und wieder die Selbstvorwürfe und vielleicht auch ein körperliches Unwohlsein, weil man dann wirklich vielleicht nicht nur ein Snickers gegessen hat, sondern gleich fünf, ne? Und das verschlimmert das natürlich noch.
Häufig ist es vielleicht ein negatives Gefühl, eine negative Emotion, der ich entfliehen will. Also ich fühle mich zum Beispiel einsam. Oder ich kenne das, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und hatte einen wirklich langen, harten Tag. Das ist für mich Belohnung, was Leckeres zu essen. Das kennst du ja auch aus der Kindheit, ne? Wenn du was gut gemacht hast, hast du schon mal eine Schokolade gekriegt. Also selten bin ich mit einem Apfel oder einer Gurke belohnt worden. Eher ein Stück Schokolade, weißt du, was ich meine? Oder ein Eis.
Ja.
Das sind ja sicher auch Verknüpfungen, die ich dann habe, die viele haben bestimmt.
Ja, also Belohnung ist ein ganz großer Faktor und das ist auch, wie gesagt, auch in Ordnung. Ne? Also Essen, jetzt gerade wenn man irgendwie Süßigkeiten isst oder Chips isst, das isst ja im Prinzip niemand wirklich, wenn er richtig Hunger hat. Ne? Das sind ja, sag ich mal, Genussmittel und solange die als das auch gebraucht werden, ist das ja völlig in Ordnung. Also solange es wirklich dann auch Genuss ist, ne? Wenn du sagst, oh, jetzt, ich freue mich heute Abend auf XY, ne, dann und das dann auch genießt und danach kein schlechtes Gewissen hast und danach auch aufhören kannst, ne, dann ist das ja alles wunderbar. Dafür sind ja Genussmittel da, damit wir sie genießen. Also von daher ist eine bestimmte Form dessen, sich auch mal zu belohnen, jetzt nichts, wo man das, was man pathologisieren müsste.
Aber wenn ich mir 10-mal am Tag einen Schokoriegel gönnen muss, damit ich mich gut genug fühle, durch den Tag zu kommen, dann ist es ja nicht mehr in Ordnung.
Genau, das ist nämlich der große Unterschied. Und auch, und dieses bewusst auch genießen, ne? wenn man etwas, wo man sich hinsetzt und man kann das bewusst genießen, aber meistens ist das ja bei den meisten so zwischendurch ganz schnell so, boah, ich brauche das jetzt, das habe ich jetzt verdient, ne? Jetzt war es gerade so stressig und dann pfeift man sich da irgendwie kurz was rein, ne? Und kriegt das auch psychisch gar nicht mit, ne? Aber es einfach so schnell nebenher im Stress irgendwie geschieht. Das heißt, die Psyche kommt auch gar nicht hinterher, dass überhaupt sich dieses ja, Genussgefühl einstellt, plus ist dann gleich wieder überschrieben mit dem schlechten Gewissen und da wird es dann eben eher problematisch.
Also machst du mal eben schnell, damit du es am besten selber gar nicht merkst, dass du gerade
genau.
nicht kluge Lebensmittel zu dir genommen hast. Ich finde das sehr spannend. Gestern Abend, ich bin ja gerade auf Mallorca im Urlaub und war gestern Abend mit Bekannten essen. Das war sehr spannend. Sind zwei Juristen, unsere Kinder sind befreundet. Und ich habe gesagt, dass ich heute eine Podcast-Folge aufnehme und es geht um emotionales Essen. Und ich war sicher, dass keiner weiß, was das ist. Und gestern Abend sagten direkt beide, ach, das ist ja spannend. Das Thema habe ich auch, sagte die. Mhm. Was? Das ist ja interessant. Erzähl mal. Und ich fand das sehr bereichernd. Ich habe überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass wenn ich in so einem ganz anderen Kontext emotionales Essen anspreche, dass überhaupt jemand weiß, was das ist. Und dass direkt da so ein Fokus kam und auch direkt so eine hohe Aufmerksamkeit hat mich nochmal total bestätigt, diese Folge heute zu machen. Weil ich nämlich tatsächlich, wenn ich mich ein bisschen da reinlese, habe ich ja gemacht die letzten Tage, sagen kann, das Thema hat praktisch jeder. Mhm. Aber wir gehen im Alltag völlig unbewusst damit um, ne? Ob das jetzt ist mit Kindern oder mit alten Menschen. Ich persönlich bin immer hochgradig erschrocken, was im Krankenhaus an Ernährung stattfindet, also was es da an Essen gibt und wann. Und dass wir auch aus meiner Sicht völlig getrennt sind in unserem Bewusstsein von dem, was Essen mit uns macht. Also wir sprechen ja gerne mal von ganzheitlicher Ernährung und dass man irgendwie alle Vitamine und alle Nahrungsergänzungsmittel hat. Aber dass Essen, also Ernährung, weit über den Tellerrand hinausgeht, das kriegen wir so nicht wirklich beigebracht, oder?
Ja, nein, leider nicht.
Wieso kannst du das? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Also wie hast du das gelernt und wie bist du da so tief reingekommen?
Ja, das ist eigentlich, also es ist spannend, weil ich selber bin jetzt nicht übermäßig betroffen vom emotionalen Essen. Es war aber so, dass meine Schwester in der Kindheit, die ist 8 Jahre jünger, und ich habe immer schon so ein bisschen die Mama-Rolle bei ihr mit übernommen oder vielleicht auch die Papa-Rolle und war ihr immer sehr nah und war eben, als sie jünger war, übergewichtig und wurde in der Schule ganz stark gemobbt. Und ich bin Sportlerin, ich habe auch früher Profisport gemacht und eben so Essen, Sport, das hat sich bei mir immer alles gut ausgeglichen. Deswegen hatte ich damit jetzt nie so ein Riesenthema und ich dachte halt eben damals so, ich muss ihr unbedingt helfen und habe ihr dann halt immer gesagt, ja komm, wir machen jetzt Sport zusammen und dann isst du gesund und ne, und so funktioniert das. Und das hat sie dann auch immer motiviert, irgendwie 1-2 Wochen mitgemacht und ist dann immer wieder in ihre alten Muster zurückgefallen. Und ich war damals ja auch noch jung, total verzweifelt und dachte so, ich verstehe es nicht, die weiß doch genau, was sie tun müsste, dann wären all ihre Probleme weg.
Aber Wissen reicht nicht.
Genau, und das habe ich damals nicht gelöst bekommen. Also da, ich weiß auch noch wirklich, ich war auch noch jung, ich habe da damals mit meiner Hausärztin drüber gesprochen und auch mit Freunden von meinen Eltern, die Psychologen waren, habe ich mich darüber unterhalten, aber bin da auf keinen grünen Zweig gekommen. Und dann habe ich in meinem Leben auch erstmal was ganz anderes gemacht. Ich war ein Studierender, ich habe BWL studiert, ganz andere Sachen gemacht im Leben und war dann selber irgendwann mal ein bisschen in einer Lebenskrise, als mein Vater gestorben ist und ich unser Familienunternehmen übernehmen, in Anführungsstrichen, musste damals. Und bin dann selber mal zu einem Coach gegangen, weil ich einfach eine Entscheidung treffen wollte bezüglich dieses Unternehmens. Und da bin ich zum ersten Mal mit Coaching in Kontakt gekommen. Und ich war bei diesem Coach und der hat mir innerhalb von einer Stunde so geholfen. Und nicht, weil er mir Ratschläge gegeben hat, sondern weil er irgendwie das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit gespürt habe, so aus mir rausgekitzelt hat. Und da bin ich dann eben so fasziniert von Persönlichkeitsentwicklung und Coaching gewesen, dass ich dann selber eine Coaching-Ausbildung gemacht habe, gar nicht, um beruflich damit was zu machen, sondern einfach nur, weil es mich persönlich interessiert hat, für mich. Und während dieser Coaching-Ausbildung, da erfährt man ja ganz viel über die menschliche Psyche und wie die funktioniert und kriegt dann natürlich eben auch in Anführungsstrichen Werkzeuge an die Hand, wie man damit arbeiten kann, mit Menschen arbeiten kann. Und da ist mir komischerweise immer wieder, als ich Dinge gelernt habe, meine Schwester in den Sinn gekommen und dann habe ich so wirklich sehr zeitversetzt so verstanden auf einmal, oh, deswegen konnte sie das nicht, ne? Und das, also ne, die ist gar nicht undiszipliniert gewesen, ne? Die hat eben Gefühle kompensiert und so weiter und so fort. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, eben zu sagen, okay, vielleicht müsste man da an diese Sache generell in unserer Gesellschaft ganz anders dran gehen.
Werbung.
Hast du selber schon entdeckt, wo du von emotionalem Essen vielleicht betroffen bist? Ich finde es völlig verrückt, was das Unterbewusstsein steuern kann. Bei mir ist das so, wenn ich viel arbeite oder sehr beschäftigt bin, dann denke ich meistens gar nicht drüber nach, was ich esse und greife manchmal zu dem, was vor meiner Nase steht. Kennst du das? Und deswegen, genau deswegen, stelle ich mir oft bewusst etwas hin, von dem ich weiß, dass es mir gut tut und wirklich einen Unterschied machen kann. Also gerade wenn es um Regeneration, Muskelaufbau geht, wenn ich viel Stress habe, wenn ich sehr viel zu tun habe, so wie jetzt mein Bühnenshow, mein Buch und so weiter, dann ist eine gute Eiweißversorgung im Alltag super wichtig und das richtige Protein ist entscheidend. Du weißt, wenn du mir schon länger folgst, dass ich das immer wieder betone. Und Mein aktueller Favorit ist For You. Clear Vegan Protein Hydrolysate. Im Geschmack Eistee Pfirsich. Klingt doch mal ärztlich nach Biohacking, oder? Das For You Clear Vegan Protein Hydrolysate. Das ist ein erfrischend fruchtiger Eiweißdrink. Und zwar mit hochwertigem hydrolysiertem Erbseneiweiß. Deswegen heißt er so. Du weißt, ich bin immer für pflanzlich vollwertig, wenn es um Gesundheit geht. Und dieser Drink ist pflanzlich proteinreich und enthält 13 Gramm Eiweißproportion. Der ist vegan, laktosefrei, fettfrei, kohlenhydratarm, zuckerarm, frei von Soja. Schonend hergestellt, besonders gut verträglich tatsächlich. Kurzum, eine erfrischende und leichte Eiweißquelle. Zum Beispiel während der Arbeit oder vor oder nach dem Training oder anstatt einer Mahlzeit. Und dieses hochreine pflanzliche Eiweiß kann innerhalb kürzester Zeit von deinem Körper aufgenommen werden und ist eine kristallklare und pflanzliche Alternative zum klassischen Eiweißshake. Und ich liebe den Geschmack Pfirsich. Eistee und meine Kinder auch. Also gerade im Sommer, wenn es mal nicht ein schwerer, cremiger Shake sein soll, sondern ein erfrischend leichter Drink, den du einfach mit kaltem, klarem Wasser anrührst, dann ist dieser Drink super. Das Clear Vegan Protein Hydrolysate macht es so viel leichter, täglich genug Eiweiß zu bekommen. Probier es doch mal aus. Und die For You eHealth GmbH aus Weiden, die stellt hochwertige Nahrungsergänzungsmittel her, nach höchsten deutschen Qualitätsstandards, aus sorgfältig ausgewählten Rohstoffen, ökologisch verpackt und biozertifiziert. Du weißt, ich empfehle dir nur Sachen, von denen ich persönlich überzeugt bin. Schau doch mal unter www.foryouehealth.de und lass dich inspirieren, was du vielleicht dort noch alles findest, um smarter, leckerer und gesünder durch den Alltag zu kommen. Und mit dem Code GESUNDHEIT15, das Wort einfach GESUNDHEIT15, erhältst du nochmal 15% Rabatt auf alles außer Bücher und die Heilpraktiker-Telefonberatung. Alle Infos, den Code und den Link findest du wie immer auch nochmal in meinen Shownotes. Werbung Ende.
Und ich habe das dann so ganz klein im Freundeskreis getestet, was ich mir da so alles überlegt habe. Und daraus ja ist mittlerweile eben ja mein Unternehmen entstanden. Und das, was ich heute hauptberuflich mache. Und ja, mittlerweile, ja, ich habe über 10.000 Menschen schon begleitet mit meinem Coaching. Und dadurch habe ich ja noch viel mehr Wissen angesammelt und viel mehr noch verstanden und verstehe auch jeden Tag noch mehr und noch mehr. Genau, so hat sich das bei mir entwickelt, dass ich einfach verstanden habe, irgendwann mal, es geht gar nicht um die Disziplin. Und dann hat mich dieser Gedanke gar nicht, also nicht mehr losgelassen, weil ich dachte, das gibt's doch nicht, dass da in unserer Gesellschaft so überhaupt kein Angebot dafür geht und dass es gibt und dass es da, ja, dass es da niemanden oder keine Alternativen eigentlich gibt zu den klassischen, ja, mach doch mal eine Diät-Empfehlungen.
Was ist denn der Schlüssel? Also ist mir schon klar, dass du nicht dein ganzes Wissen und vor allem dein ganzes Buch in 3 Sätzen uns runterbrechen kannst. Also der erste Schritt, glaube ich, ist ja schon gemacht, mit überhaupt Bewusstsein dafür zu haben, dass es emotionale Gründe geben kann für Essen. Wir sind alle betroffen, mehr oder weniger. Und dass, wenn wir damit ein Thema haben, es wichtig ist, hinzuschauen, was wollen wir denn eigentlich wirklich, also vielleicht schlechte Gefühle nicht aushalten. Wie mache ich jetzt weiter? Also jetzt habe ich verstanden, okay, ich esse gar nicht, weil ich Hunger habe, sondern ich esse, weil ich vielleicht was nicht fühlen will. Was mache ich jetzt?
Genau, also dann im nächsten Schritt wäre es einfach wichtig, eben sich konkret auch bewusst zu werden, welche Gefühle denn vermehrt kompensiert werden und sich diese Gefühle dann auch mal wirklich anzuschauen. Also ich nenne in meinen Coachings Gefühle immer auch Handlungsbedarfssignale. Das heißt, jedes Gefühl hat ja auch immer eine Botschaft. Also ne, wir unterscheiden zwar manchmal so im Sprachgebrauch zwischen positiven und negativen Gefühlen, aber im Endeffekt ist ja kein Gefühl umsonst. Ne? Also jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung und kann eben immer auch ein Signal dafür sein, dass es irgendwo einer Veränderung bedarf. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das aus Stress esse, ne, dann kann ich mir mal die Frage stellen, so, woher kommt denn der Stress in meinem Leben? Warum ist der so vermehrt präsent in meinem Leben? Ne, das kann einmal eben daran liegen, dass ich mich vielleicht weniger abgrenzen kann, immer ne, überangepasst bin. Dieses, was man heute People-Pleaser nennt, ne, dass ich...
Oh, ich kann nicht Nein sagen und mache für alle
genau,
das Mögliche. Ne?
Alles. Ja, das habe ich in meinen Coachings, also habe ich so viele Menschen, die ja überangepasst sind und ganz schwer Grenzen setzen können, Nein sagen können, sich aufopfern für andere, ein Helfersyndrom haben. Ne? Und dann, das bedeutet ja, dass ich im Umkehrschluss, wenn ich für die anderen immer da bin, ganz wenig für mich da bin. Und dass ich da auch ganz wenig, ja, meine Bedürfnisse eigentlich spüre, weil ich immer gleich bei den anderen bin. Und das sind solche Muster, die entwickeln sich eben auch schon meistens in der Kindheit. Das sind Anpassungsstrategien, die Kinder erlernen, weil in ihrem Elternhaus bestimmte Dinge passieren oder ein bestimmter Umgang herrscht. Und das sind eben auch ganz oft ganz unbewusste Strategien, über die man sich erstmal auch bewusst werden darf. Also die Bewusstwerdung ist für alles immer der erste Schritt, da zu reflektieren und dann eben auch zu schauen, okay, was kann ich tun, um meinen eigenen Bedürfnissen wieder mehr nachzugehen oder die vielleicht überhaupt erstmal wahrzunehmen, weil viele Menschen wissen, die sind so weit entfernt davon, dass sie gar nicht wissen, was sind denn eigentlich ihre eigenen Bedürfnisse. Ne?
Genau, lass da mal weiterbleiben. Also ich kenne tatsächlich viele Leute, gerade auch in der Medizin, ne? Wir sind ganz oft, haben wir Helfersyndrom, hatte ich früher auch, habe ich immer noch, aber hatte ich viel schlimmer früher noch. Das heißt, jetzt ist ein Bewusstseinsschritt, den ich jetzt gerade mit dir gemacht habe, okay, es sind wahrscheinlich Anpassungsstrategien aus meiner Kindheit. Ich will immer allen Leuten alles recht machen, wahrscheinlich damit ich geliebt bin oder damit ich keinen Ärger kriege oder damit irgendwelche entweder Konsequenzen nicht eintreten oder ich vielleicht besser zurechtkomme in dieser Konstellation mit der Familie. Okay, jetzt bin ich aber erwachsen, sollte das eigentlich nicht mehr tun, müsste das nicht mehr tun, sollte mich mehr um meine eigenen Bedürfnisse kümmern. Jetzt habe ich das ja mein Leben lang gar nicht gemacht. Wie finde ich denn raus, was meine Bedürfnisse sind? Also vielleicht außer Essen, Trinken, Schlafen, Bewegen, das weiß ich vielleicht noch. Und jetzt?
Das ist die große Frage, die sich jeder nur selbst beantworten kann, aber eben nur, wenn er sich regelmäßig auch diese Frage stellt, weil das stand ja wahrscheinlich gar nie im Raum, sich überhaupt mal darüber Gedanken zu machen. Ne? Und das erste Mal, wenn man sich diese Frage stellt, wird wahrscheinlich auch erstmal ein großes Fragezeichen über dem Kopf erscheinen.
Was gibt's denn noch? Sind doch glücklich um mich rum. Was will ich denn noch?
Genau. Und das ist eben ein Weg, dass man immer wieder mit sich selbst in Verbindung tritt und sich anfängt, selbst besser kennenzulernen. Also die Teilnehmer von meinem Programm, die benennen das in ihren Erfahrungsberichten immer ganz oft so eine Reise zu sich selbst, weil sie das so empfinden, weil sie wirklich durch die Reflexion, das ist da einfach das A und O, dieses Innehalten, immer mal so ein Check-in in seinem Körper und in seinem Geist zu machen und zu sagen, hey, was ist gerade eigentlich los? Wie fühle ich mich eigentlich gerade? Was bräuchte ich jetzt eigentlich gerade? Ne, was würde mir jetzt wirklich gut tun? Oder auch im größeren Sinne, so bin ich hier überhaupt im richtigen Leben, ne? Mache ich den Job, der mir eigentlich Spaß macht? Oder ist diese Beziehung überhaupt noch das, was mich erfüllt? Oder ist die irgendwie eigentlich doch ungesund für mich? Das sind schon, also da können schon große Fragen oder auch große Erkenntnisse aufkommen, die natürlich manchmal auch erstmal Angst machen, weil Menschen immer Angst vor Veränderungen haben, weil wir Gewohnheitstiere sind und alles, ne, was so, ja, was vorhersehbar. Genau, was vorhersehbar ist, fühlt sich für uns sicher an, obwohl es ganz oft eben eher der sichere Weg ins Unglück ist.
Ja. Ne?
Und das ist eben aber wichtig, dass man anfängt, da ehrlich hinzuschauen und auch mit dem Bewusstsein, man muss ja nicht immer gleich sofort alles jetzt komplette Leben über den Haufen schmeißen und alles anders machen, aber in kleinen Schritten sich selber einfach wirklich näher zu kommen, indem, dass man sich regelmäßig reflektiert. Und dabei kann das Essen ja eben sogar eine Hilfe sein, weil immer, wenn sozusagen dieser emotionale Hunger aufkommt, ist es ja wie so ein Signal dafür, so, hallo, hier ist gerade wieder irgendwas in meinem Leben ist gerade aus der Balance geraten, irgendwas stimmt gerade nicht, was könnte es denn sein, wo darf ich denn da anfangen hinzuschauen, wo fühle ich mich ja nicht in meiner Balance, und Stück für Stück und umso öfter wir das tun und ja uns reflektieren, umso näher kommt man sich da auch und umso mehr erkennt man dann auch, was sind die eigenen Bedürfnisse, und dann ist natürlich der nächste auch schwierige Schritt, dann auch zu lernen, für seine Bedürfnisse auch einzustehen. Ne? Und das sind dann eben Dinge auf der Verhaltensebene, die man auch trainieren kann, dass man eben auch anfängt, gesunde Grenzen zu setzen, auch mal Nein zu sagen und sich einfach auch erlaubt, korrigierende Erfahrungen zu machen, weil du hast es schon ganz richtig gesagt, die Angst dahinter ist ja immer Ablehnung, nicht gesehen werden, nicht geliebt zu werden. Und wenn man eben aber auch, man probiert es ja gar nicht, ne? Man weiß ja gar nicht, weil man es ja nie macht, dass man trotzdem geliebt wird, auch wenn man mal sagt, oh puh, hab gerade selber so viel auf dem Schirm, kann dir da gerade nicht weiterhelfen oder können wir das irgendwie verschieben oder so. Ne? Und wenn man das nie macht, oder wenn man das mal macht, wird man sehr wahrscheinlich auch bei vielen Menschen die Erfahrung machen, die sind trotzdem da. Ne? Die lieben mich nicht, weil ich alles für sie mache, sondern die lieben mich einfach.
Die lieben dich halt. Lass uns bitte zurückgehen. Ich habe zwei Fragen dazu. Die eine Frage ist, das könnte bestimmt Sinn machen, das auch aufzuschreiben, ne? Dass man es einfach für sich selber aufschreibt. Man muss ja erstmal keinem zeigen, was fühle ich denn gerade oder was bräuchte ich denn gerade. Das heißt, sowas wie ein Journal, wie ein Tagbuch macht wahrscheinlich Sinn, oder?
Genau, das ist auch immer eine der ersten Aufgaben, die meine Teilnehmer von mir bekommen, wo erstmal ein großes Stöhnen immer kommt, weil es natürlich auch eine kleine Fleißarbeit ist. Aber aber im Nachhinein kriege ich immer das Feedback, oh Julia, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil ich dachte immer schon, ich weiß schon alles, aber da sind jetzt nochmal ganz andere Erkenntnisse gekommen. Ne? Also das ist wirklich sehr effektiv, dass man sich einfach aufschreibt, wirklich bei allem, was man isst, ne? was esse ich gerade? Und dann eben auch, was habe ich gerade gemacht? Also was könnte man jetzt, wenn man die Person von außen mit der Kamera verfolgen würde, was könnte man sehen? Ich habe gerade eine E-Mail geschrieben, ich sitze gerade auf der Couch, ich mache gerade dies und das. Und dann eben aber auch die Innenschau, wie fühle ich mich gerade? Ne? Oh, ich bin gerade gestresst, ich bin gerade wütend, mir ist gerade langweilig, ne? Oder was auch immer das Gefühl auch gerade ist, das eben auch mit aufzuschreiben, weil wenn man das mal eine Weile lang macht, man da wirklich so ein Muster irgendwann mal für sich erkennt. Und das heißt doch nicht, dass man immer nur aus einem emotionalen Grund jetzt isst, also ne, emotionale Esser essen aus vielen emotionalen Gründen, aber es ist doch oft auffällig, dass irgendwie in eine Emotion sehr vorherrschend im Leben ist. Ne? Also und die sich dann auch anzuschauen und dann kann man sich eben auch noch fragen, ne, wenn jetzt diese Emotion ein Coach wäre oder ein Mentor wäre und ich den einfach mal fragen würde, ne, was ist jetzt gerade das Handlungsbedarfssignal? Ne? Was darf ich tun, damit du Emotionen Stress zum Beispiel nicht mehr so vorherrschend in meinem Leben oder mein Leben regierst?
Ja, sehr gut. Also das wollte ich gerade sagen. Ich fand das nämlich sehr elegant, dass wir das eben so schön gedreht haben und aus, oh mein Gott, mein Körper funkt und ich esse jetzt emotional aus diesem sozusagen Negativen jetzt was Positives gemacht haben, nämlich, ach großartig, mein Körper funkt gerade. Das ist meine Chance herauszufinden, was eigentlich wirklich dahinter steckt und was wirklich los ist. Das ist jetzt meine Möglichkeit, mit meinem Körper gemeinsam einmal dahinter zu schauen. Also eigentlich was Tolles, nicht eigentlich, das ist was Tolles, dass mein Körper gerade sagt, ich muss was essen. Denn es ist meine Chance, mal genau hinzuschauen und genau hinzufühlen, was will ich wirklich. Und jetzt das Zweite, was ich dich fragen wollte, biete doch mal was an. Ich habe jetzt vielleicht das Gefühl, ich muss was essen, aber was könnte denn wirklich ein Bedürfnis sein, das ich habe? Also wir haben ja eben gelernt, vielleicht will ich nicht die Einsamkeit spüren, vielleicht will ich nicht die Müdigkeit spüren, vielleicht will ich den Stress nicht fühlen. Aber was fehlt mir denn vielleicht? Vielleicht kann man es mal positiv anbieten, was anstatt von Essen ein anderes Bedürfnis sein könnte, was mir nicht befriedigt wurde.
Ja, das sind ja genau diese, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der sehr viel Stress hat im Leben, dann sind wahrscheinlich sehr viele Bedürfnisse auf der Strecke geblieben, nämlich das Bedürfnis nach Entspannung, das Bedürfnis einfach mal loszulassen, mal nicht, also viele Menschen, die zu mir kommen, sind auch super, also die denken zwar, sie sind undiszipliniert, aber sind in Wahrheit ganz oft auch sehr perfektionistisch, ne, und machen in allen Lebensbereichen immer alles richtig und haben ganz viel Disziplin und da ist das Essen dann zum Beispiel ein Ventil und auch mal dieses sich einfach mal gehen lassen und nicht irgendwie Regeln befolgen, ne, und einfach so.
Ventil für nicht perfekt sein müssen oder Ventil genau. Für nicht richtig machen müssen.
Genau. Also das sind ganz oft Bedürfnisse, die dahinter stehen oder das Bedürfnis einfach, wenn man zum Beispiel aus Traurigkeit ist, einfach das Bedürfnis nach Trost einfach durch Verbindung zu Menschen. Ne? Also das ist ja auch was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, wie wichtig es einfach auch ist, mit sich verbunden zu fühlen in dieser Welt. Ne? Das ist, glaube ich, so das, was uns am glücklichsten macht und was wir aber ganz oft sehr vernachlässigen. Ne? Also einfach meine Umarmung oder ein gutes Gespräch oder das Bedürfnis auch mal Hilfe anzunehmen, fällt auch ganz vielen Menschen schwer. Ne? Ich muss immer alles alleine schaffen und aber auch mal das Bedürfnis zu haben, mal getragen zu werden und Unterstützung zu erfahren, könnte ein Bedürfnis dahinter sein oder ein Bedürfnis könnte eben auch sein. Eine Langeweile ist auch oft so ein ganz ja, das hört sich so an, so, mir ist jetzt gerade langweilig, ich esse, aber hinter Langeweile steckt auch ganz oft eben eine innere Leere, die oft darauf wieder zurückzuführen ist, dass man vielleicht eben einen Weg eingeschlagen hat im Leben, weil man Erwartungen erfüllt hat von den Eltern, vom Umfeld, ne, und irgendwie merkt, man ist hier in seinem Leben gar nicht so richtig, sondern hätte vielleicht was, lieber was ganz anderes gemacht. Ne? Das kann auch das Bedürfnis sein der Selbstverwirklichung und dem Herzen zu folgen und nicht immer nur dem Verstand zu folgen und das zu machen, was ja, was das vermeintlich Sicherere ist. Also das kann auch ein Bedürfnis sein. Also es kann wirklich so individuell, aber ja, wichtig ist, dass wir da uns selber eben fragen, was ist denn das Bedürfnis und dann einen Bezug dazu entwickeln.
Großartig. Also auch großartig, dass du jetzt so viel angeboten hast, weil das ist aus meiner Sicht ein großer Punkt, dass viele Menschen gar nicht wissen, was gibt's denn überhaupt noch für Bedürfnisse, außer Essen, Schlafen, Trinken, warm haben. Ne?
Ja.
Das war, und es gibt ja noch viel mehr, aber du hast jetzt ganz großartig ganz viele aufgezählt, die ich für wesentlich wichtig halte. Aus meiner Sicht übrigens zunehmend unterschätzt, je mehr ich die Gesellschaft beobachte, je weiter wir kommen, ist dieses Miteinander verbunden sein. Weil wir haben zwar Social Media und gucken meistens den ganzen Tag in ein Display, aber diese ehrliche menschliche Verbindung miteinander in Präsenz, die wird immer weniger und auch aus meiner Sicht immer wertvoller. Wir brauchen das. Ich sehe, dass heute Kinder, Jugendliche sich gar nicht mehr trauen zu telefonieren, weil sie nur noch diese soziale, parasoziale Beziehung haben, wenn ich so nennen darf, über Social Media. Also sich zu schreiben, ja, aber wirklich in echten Austausch zu gehen, in Präsenz, ist zunehmend der Mensch gar nicht mehr gewohnt. Ist aber was wahnsinnig Wichtiges für Gesundheit. Verbunden sein. Ja. Miteinander und im echten Sinn leben und nicht einfach nur zu funktionieren.
Genau.
Stimmt, oft emotionales Essen. Ein wichtiges Zeichen, dass wir da besser hinschauen bei uns selber. Okay, wenn ich jetzt aus dieser Folge wie immer eine Hausaufgabe kreieren möchte, ja, ihr lieben Hörer, tut mir leid, ich weiß, Julia ist wahnsinnig nett und auch sehr lieb und ganz sympathisch, aber trotzdem kommen wir jetzt zu deinen
Hausaufgaben.
Also, liebe Julia, ich würde das gerne an dich delegieren, weil du es 100-mal besser kannst als ich. Meine Hörerinnen und Hörer, die jetzt diese Folge gehört haben bis hierhin, was dürfen die denn die nächsten 7 Tage als Hausaufgabe machen?
Ja, da würde ich doch vorschlagen, dass dieses Ernährungs-/Gefühlstagebuch doch eine super Möglichkeit wäre, sich mal wirklich in dieser Selbstreflexion auch zu üben und die Muster zu erkennen. Also einfach, dass man aufschreibt, eben was hat man gegessen, was hat man in dem Moment gemacht, ne, was man von außen beobachten kann und dann die Innenschau, wie hat man sich dabei gefühlt und sich dann wirklich überraschen lassen über die Erkenntnisse, die man dabei gewinnt.
Also tatsächlich eine Woche lang ab jetzt, ab sofort aufschreiben, tatsächlich alles, was ich esse tagsüber, wirklich alles aufschreiben und immer auch dazu schreiben, was habe ich eigentlich gerade gemacht und wie fühle ich mich gerade, richtig?
Genau.
Und nach einer Woche mache ich was mit diesem Tagebuch? Meinst du, da kann ich schon Muster erkennen?
Ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass da eben so diese vorherrschende Emotion, die immer wieder dasteht, ne? Also es werden unterschiedliche sein, aber es wird eine sehr wahrscheinlich geben, die sich rauskristallisiert, die besonders häufig dort stehen wird. Und dann würde ich vielleicht im Anschluss, kann man sich einfach eben diese Emotion rausnehmen und sie als Mentor, als Coach nehmen und eben mal fragen, was willst du mir eigentlich sagen, ne? Was darf ich verändern, damit du nicht mehr mein Leben beherrschst und mein Essverhalten beherrschst?
Spannend. Also dann habe ich wahrscheinlich in einer Woche schon mal, das ist ja eine super Chance, eine Hauptemotion rauskristallisiert. Und wenn ich dann aber weitermachen will, wenn ich mehr machen will, jetzt würde ich gerne nochmal auf dein Buch kommen. Du sprichst ja von Manifestieren. Das könnte natürlich jetzt auf den ersten Blick viele meiner Hörerinnen und Hörer abschrecken, wenn wir hier immer so medizinisch-wissenschaftlich sprechen. Ich würde das mal übersetzen, das Manifestieren, in wie können innere Überzeugungen, mentale Gewohnheiten, Neurobiopsychoimmunologie mein Körpergewicht langfristig beeinflussen, wenn das jetzt besser für dich klingt. Das ist aus meiner Sicht identisch. Also, wie Einfluss hat das Mindset wirklich? Darum geht es in deinem Buch, oder? Kannst du uns da noch vielleicht ein, zwei Strategien verraten, die du im Buch vermittelst? Du wirst ja jetzt nicht so ein Hühnchen-Brokkoli-Quinoa-Rezept machen, hoffentlich.
Nein, also bei mir geht es nie um die Ernährung und ich bin auch kein esoterisch angehauchter Mensch oder so. Und ich weiß, dass Manifestieren oft so verstanden wird und du hast es ja schon also super übersetzt. Und ich habe im Buch auch ganz viele wissenschaftliche Studien zitiert und sowas. Ne? Also für alle, die werden sich da bestimmt auch gut abgeholt fühlen. Aber ich finde, Manifestieren kann man eigentlich ganz einfach verstehen, was es bedeutet. Ne? Jeder, der den Begriff gehört hat, hat auch bestimmt schon mal gehört, deine Gedanken erschaffen deine Realität. Ne? Und was ist damit eigentlich gemeint, kann ich an einem ganz kurzen Kreislauf einfach mal ganz einfach verstehen, wo man gar keine wissenschaftlichen Studien für braucht, weil es einfach total logisch ist. Ne? Wenn wir bestimmte Gedanken denken, schütten wir bestimmte Hormone, Neurotransmitter aus, die in unserem Körper ein Gefühl entstehen lassen. Ne? Wenn wir jetzt stressige Gedanken denken, dann schütten wir eher Cortisol oder Adrenalin aus, sprich wir fühlen uns unruhig, ängstlich, gestresst, denken wir an was Wunderschönes, dann schütten wir eher Dopamin oder Endorphine aus, fühlen uns relaxed, optimistisch und so weiter. Und nichts hat so einen großen Einfluss auf unser Verhalten wie unsere Gefühle. Ja, das heißt, wenn, das kennt auch jeder, wenn man stark emotional aktiviert ist, das heißt zum Beispiel, wenn man super wütend ist, hat es vielleicht auch schon mal dem einen oder anderen passiert, dass er dann was gesagt hat, was er eigentlich gar nicht so gemeint hat oder lieber nicht gesagt hätte, wenn er nochmal die Chance gehabt hätte, ja, das rückgängig zu machen. Ne? Warum? Weil wir dann impulsiv handeln, einfach aus dem Gefühl heraus. Und genauso ist das Essen eben für viele Menschen eine impulsive Handlung, die aus einem bestimmten Gefühl entsteht. Und dieses Gefühl ist durch einen bestimmten Gedanken entstanden. Und darum geht es in diesem Buch vermehrt, eben sich der Gedanken bewusst zu machen, die eben Einfluss auf die Gefühle nehmen und die Gefühle dann wieder Einfluss auf das Verhalten. Und das Verhalten an sich beeinflusst dann ja wieder die weiteren Gedanken, die man denkt. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel den Glaubenssatz hat, die Überzeugung hat, ich bin ein hoffnungsloser Fall, was ganz, ganz viele Menschen haben, die zu mir ins Coaching kommen, dann kann man sich ja mal kurz überlegen, wie fühlt sich das denn an, ein hoffnungsloser Fall zu sein? Ne? Fühlt man sich da motiviert, optimistisch und hat voll Lust, jetzt mal irgendwie sich gesund zu ernähren oder zum Sport zu gehen? Eher nicht, ne? Sondern man würde sich wahrscheinlich...
Nee, weil es ist ja ein hoffnungsloser Fall, da kann ich auch lassen.
Genau, dann würde man eher resigniert auf der Couch mit einer Tüte Chips sitzen und sich denken, ja, hat ja eh keinen Zweck. Ne? Und das ist dann das Verhalten. Und das Verhalten beeinflusst dann wieder, ja, siehst du, gestern saßt du wieder auf der Couch, du bist einfach ein hoffnungsloser Fall und so entsteht da halt ein Teufelskreis. Und wenn du jetzt aber irgendwie versuchst, wirklich über deine Gedanken da Einfluss darauf zu nehmen und zu sagen, okay, das ist ja einfach nur ein Glaubenssatz, das ist ja nur eine Überzeugung, die ich mir selber erzähle, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin. Ne? Ich glaube das, weil ich bestimmte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht habe, weil ich x Diäten gemacht habe und da vermeintlich immer gescheitert bin, denke ich jetzt, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Aber ich könnte auch einen anderen Gedanken wählen, bewusst, und sagen, nein, ich bin kein hoffnungsloser Fall. Ist ja nicht meine Schuld, dass es in der Diätindustrie mir immer nur suggeriert wird, ja, mach doch einfach das. Ne? Ich bin vielleicht einfach zum Beispiel habe noch nicht die richtige Herangehensweise für mich gefunden. Ne? Und schon das kann ein ganz anderes Gefühl auslösen, Gefühl der Neugier, was gibt's da noch, was könnte ich noch tun, wie könnte ich da rangehen oder, ne? Also das ist sozusagen der Kern dieses Buches, dass wir uns bewusst werden, welchen Einfluss die Gedanken haben und da gebe ich eben auch ganz, ganz viel, also das heißt ja die Wunderwoche, das klingt auch ein bisschen esoterisch, aber ist einfach spielerisch gemeint, einfach zu schauen, also ich gebe da ganz viele, also ich leite die Leser sozusagen eine Woche lang durch mit ganz vielen schönen Übungen, die man auch, also die auch nicht lange dauern, kleine Morgenrituale, kleine Abendrituale, um sich einfach umzuprogrammieren. Also die Gedanken, die wir denken und deren Auswirkungen auf unsere Gefühle und unser Verhalten wirklich Step für Step umzuprogrammieren. Weil auch Gedanken sind ja Gewohnheiten. Das heißt, viele Gedanken denken wir eben schon so lange, dass die ja wie ein Autopilot uns steuern. Und da ist es eben wichtig, auch in der Praxis, wie so ein Muskel, den man trainiert, neue Gedanken zu trainieren. Weil wenn man sich nur einmal sagt, oh ja, ich bin ja gar kein hoffnungsloser Fall, dann wird sich da nichts, ne, nachhaltig verändern, sondern das braucht einfach eine Umkonditionierung. Und in dem Buch gebe ich ganz viele, ja, schöne Übungen mit auf den Weg, wie wir uns Step für Step da umprogrammieren können, umkonditionieren können.
Das klingt sehr spannend. Also es geht viel mehr um Verhaltenstherapie, Psychoedukation, Körperarbeit, Bewusstsein, Mindset und diese Sachen. höre ich daraus. Und das finde ich extrem spannend. Und das weiß ich auch als Ärztin, dass das tatsächlich sehr ernstzunehmende Hebel sind, die gut funktionieren, wenn du da mit dir gemeinsam, also nicht gegen deinen Körper, sondern mit deinem Körper gemeinsam dran arbeiten möchtest. Julia, ganz, ganz herzlichen Dank für diese spannende Folge. Ich weiß, du machst auch für diejenigen, die das jetzt ganz frisch hören, diese Folge, du machst am 21. August 2025 auch noch einen kostenlosen Workshop. Der heißt auch wieder Wunderworkshop, richtig?
Genau.
Was kann ich da lernen, wenn ich da teilnehmen möchte in deinem Workshop?
Ja, also auch im Prinzip das, was wir jetzt gerade so angesprochen haben. Also da gehe ich auch nochmal genau auf diese Überzeugungen ein, die einen blockieren bei der Abnahme oder bei dem Erlernen von einem gesunden Essverhalten. Wir machen da auch gemeinsam zusammen eine Mentalübung, wir gemeinsam visualisieren. Und ja, genau, also im Prinzip das, was ich jetzt vorhin schon angesprochen hatte. Also in meinem Buch gehe ich da ja nochmal viel ausführlicher ein, aber der Workshop ist natürlich live, das macht natürlich auch immer Spaß und man hat da auch die Möglichkeit, mir live Fragen zu stellen. Das heißt, wenn man vielleicht da das ein oder andere Fragezeichen ergibt, dann gehe ich da auch super gerne immer mit den Teilnehmern in den Austausch.
Super. Und in den Austausch dürft ihr sowieso wie immer herzlich gerne mit uns gehen. Also schreibt uns auf Instagram. Ich verlinke natürlich selbstverständlich wie immer alle Socials von Julia in meinen Shownotes. Schreibt ihr auf Instagram oder mir oder schreibt E-Mails oder schaut mal direkt auf ihren ganzen Seiten, sodass ihr in dem Thema auch weiter euch bilden könnt. Julia, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich riesig, dass du bei mir warst. Ich habe selber gerade sehr viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Hast du noch eine Herzensbotschaft für uns?
Ich glaube, das Wichtigste, was der Hörer vielleicht aus dieser Folge für sich mitnehmen könnte, ist einfach, dass er mitfühlender mit sich selbst umgeht und sich nicht mehr verurteilt für sein Essverhalten, sondern eben versteht, dass das Essverhalten einfach wirklich eine Überlebensstrategie schon lange ist und dass es ihm ja auch teilweise wirklich auch geholfen hat, in manchen Momenten diese Gefühle nicht zu fühlen und dass das alles immer seine Daseinsberechtigung hatte. Aber heute sind wir eben erwachsen und können neue Strategien erlernen und ja, jeder, der offen ist, kann das auch lernen. Aber das Lernen fällt viel leichter, wenn wir da nicht gegen uns selber kämpfen, sondern mit Liebe und selbst begegnen.
Oh, das finde ich schön. Liebevoller mit uns selber. Klasse.
Genau.
Danke dir.
Ich danke dir, Cornelia.
Danke, dass du da warst. Ich hoffe, wir machen zukünftig nochmal was miteinander. Das war sehr spannend. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch noch eine großartige, wunderschöne, liebevolle, einfühlsame und gesunde Woche. Sei bewusst, sei mindful. Bis nächste Woche Mittwoch. Deine Cordelia.
Deine Julia.
Ciao.
Ciao.